Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock, dem Gründer, vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte: Ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir vorgesehen ist. Jetzt rufen ihre Herzen nach mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre benötigen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der in den Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen, in ihm wachsen und für sein Erscheinen bereit sein wollen. Heute teile ich eine Botschaft über die Selbstprüfung. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Dies steht im 2. Korinther, Kapitel 13, ich lese Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Das Wort prüfen in Strongs ist die Nummer 3985. Das kommt von einem anderen Wort, das bedeutet testen, objektiv, das heißt streben, untersuchen, abwerben, disziplinieren, prüfen, untersuchen, etwas angehen, erproben oder versuchen oder probieren. Im englischen Buch »Meine Freunde gehorchen meiner Stimme« schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 über die Wahrheit erkennen auf den Seiten 4 bis 5. Ein Teil dessen, was ich in diesem Buch vermitteln möchte, geht in diese Richtung. Ich kann dir sagen, was zu tun ist, aber wenn die Dinge nicht richtig funktionieren und du es nicht verstehst, hast du Probleme, sie wieder zum Laufen zu bringen. Ich werde dir einen Überblick geben, damit du dich selbst prüfen kannst. In der Bibel steht: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe. 2. Korinther 13, Vers 5. Ich möchte, dass du in der Lage bist, dich selbst zu prüfen und zu wissen, ob du im Gehorsam gegenüber Gott wandelst oder nicht und auf welcher Ebene du im Gehorsam wandelst. Wenn du nicht im Gehorsam gegenüber Gott wandelst, musst du herausfinden, warum. Und nicht nur das, du musst auch herausfinden, was du dagegen tun kannst, dass du nicht im Gehorsam zu ihm wandelst. Wir werden die Sache jetzt auf den Punkt bringen. Wenn du dich bereits entschieden hast, lauwarm zu sein und nie zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, dann wird diese Lehre für dich langweilig oder sehr überführend sein, je nachdem, wie abgestumpft du geworden bist. Wenn du zu dem Schluss gekommen bist, dass du nicht dort bist, wo du sein solltest oder wo du sein möchtest, aufgrund von Unwissenheit oder Mangel an Wissen, dann wird diese Lehre dir wertvolle Einsichten und Kenntnisse darüber vermitteln, wie du herausfinden kannst, was in dir falsch ist und wie du damit umgehen kannst. Ich gehe davon aus, dass du dieses Buch liest, weil du das erste Buch, Meine Schafe hören meine Stimme, gelesen hast. Ich gehe davon aus, dass du dieses Buch jetzt liest, weil du versuchst, in der ersten Lehre zu wandeln. Diese Lehre wird dir helfen, im Herrn weiterzukommen. Im ersten Buch war nicht genug Zeit, um alle wichtigen Bereiche zu erläutern. Bevor ich also weitergehe, möchte ich dir noch ein wenig mehr erzählen, damit du verstehst, wohin wir gehen. Die erste Lehre war sehr wichtig, damit du erkennst, dass du Gott hören und eine enge Beziehung mit ihm haben kannst. Das war für viele eine Offenbarung. Theoretisch wusste man es. Aber in Wirklichkeit hielten es viele von euch nicht für möglich. Die Tatsache, dass ihr Gott hören und diese Gemeinschaft haben könnt, in Gemeinschaft mit ihm seid und von seinem Geist geleitet werdet, war für einige von euch eine echte Offenbarung. Um praktische Schritte, wie ihr euer Gefäß für diesen Weg der Gemeinschaft vorbereiten könnt, geht es auch in der anderen Lehre. Du musst verstehen, dass es einen Grund dafür gibt, Gott zu hören. Gott hat nicht einfach beschlossen, dass du seine Stimme hören und Gemeinschaft mit ihm haben sollst. Es geht nicht nur um Gemeinschaft. Gottes Kinder werden für einen bestimmten Zweck ausgebildet. Du sollst dich persönlich im Hinblick auf die Frucht prüfen, die sich auf dem schmalen Weg manifestiert. Nicht im Hinblick auf die Gaben des Geistes, die aus Gnade wirken. Du kannst Gott im Dienst für jemand anderen in Not hören und selbst zum Verstoßenen werden, weil dieselbe Sünde immer wieder in deinem eigenen Leben sichtbar wird. Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 10, ich lese die Verse 1 bis 11. Das steht im 1. Korinther Kapitel 10, ich beginne mit Vers 1. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Vers 2. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Vers 3. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Vers 4. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Vers 5. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Vers 6. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Vers 7. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Vers 8. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Vers 9. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Vers 10. Murrt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Vers 11. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Schlechte Frucht, die sich in dir zu erkennen gibt, wenn du dem täglichen Druck des Lebens ausgesetzt bist, ist der Beweis dafür, dass du fleischlich bist und Jesus nicht der Herr deines Lebens ist. Gott nahm sein eigenes Volk mit in die Wüste, um es auf den Einzug in das gelobte Land vorzubereiten. Gott ist heilig. Sie mussten nur 40 Tage lang mit etwas Hitze zurechtkommen, aber daraus wurden bald 40 Jahre. Nur Kaleb und Josua wurden als treu befunden. Dies sind die letzten Tage. Und wenn er wiederkommt, wirst du als treu befunden werden? Josua sagte in Josua Kapitel 24, ich lese die Verse 14 bis 16. Dies steht in Josua Kapitel 24, beginnt mit Vers 14. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Vers 15. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Vers 16. Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Gott konnte nicht zulassen, dass sein Volk an die Stelle anderer verdorbener Völker trat, da sie in der Wüste unter sehr geringem Druck von der Versuchung überwältigt worden waren. Mose war ein guter Anführer und Josua auch, aber das Volk konnte sein Fleisch nicht unter Kontrolle halten, nachdem Gott sie aus Ägypten befreit hatte. Johannes schrieb in 1. Johannes Kapitel 2, ich lese die Verse 25 bis 29. Dies steht im 1. Johannesbrief Kapitel 2 und ich lese Vers 25. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Vers 26. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Weitere Informationen über die 6 Schritte zur Salbung findest du in dem Buch Die sichtbaren Söhne Gottes von Joseph Hedgecock. Jeder sollte Gott fürchten. Diejenigen, die Gott nur im Dienst hören, aber nicht in ihrem persönlichen Leben mit der Gabe des ewigen Lebens, werden getäuscht und können andere verführen. Hier sind 3 Dinge, welche immer gesalbt sind. Erstens, das Wort der Wahrheit, das auf der Grundlage seines geschriebenen Wortes gesprochen wird. Zweitens, jedes Werk oder jeder Dienst, den Gott bestimmt hat und leitet. Drittens, jede Person, die in ihrem persönlichen Leben in komplizierten Situationen beständig Gott gehorcht und eine Gerechtigkeit aus Glauben besitzt. Johannes schrieb, dass die Gemeinde eine Salbung hatte, die blieb, nachdem sie von toten Werken Buße getan hatte. Deshalb brauchten sie niemanden, der sie lehrte. Heute ist die Salbung in den meisten Diensten nur da, wenn jemand predigt oder einen Dienst tut. Johannes sagte ihnen, sie sollten sich nicht von denen verführen lassen, die nur eine Salbung haben, wenn die Gaben des Heiligen Geistes wirken. Paulus schrieb an Timotheus, in 1. Timotheus, Kapitel 3, ich lese die Verse 1 bis 16. Dies steht in 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Vers 2. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. Vers 3. Nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Vers 4. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Vers 5. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Vers 6. Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Vers 7. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Vers 8. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel im Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Vers 9. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Vers 10. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Vers 11. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Vers 12. Die Diakone sollen jeder Mann eine Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Vers 13. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Vers 14. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Vers 15. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, glaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Um dich selbst richtig zu prüfen, musst du dich zuerst bewähren, vor allem zu Hause, denn das ist deine erste Gemeinde als Leiter. Im Haus von jemandem, der ständig gesalbt wird, sollte eine geistliche Schwerkraft herrschen. Schwerkraft wird in der Physik als die fundamentale Wechselwirkung definiert, die eine gegenseitige Anziehung zwischen allen Dingen, die Masse haben, bewirkt. Indem du ein Schwergewicht für Jesus bist, werden auch andere dort Gott fragen und ihren Verstand nicht um dich herum gebrauchen. Du brauchst im Haushalt nicht zu schreien oder das geschriebene Wort zu zitieren. Wenn du unter Druck stehst, freue dich und tu nur das, was der Heilige Geist dir sagt, und die anderen werden sehen, dass du nicht in Versuchung gerätst, dich im Fleisch zu bewegen oder dich zu beschweren. Jesus sagte in Offenbarung 3, Verse 15 und 16. Dies steht im Buch der Offenbarung, Kapitel 3, ich lese Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Vers 16. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du magst in einigen Bereichen kurzzeitig heiß sein, wenn du Gott bittest. Aber in Bereichen, in denen du tust, was du willst und wann du willst, bist du geistlich kalt. Die Gemeinde, die Gott in grundlegenden Bereichen nicht hört, ist lauwarm. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 1, lese die Verse 1 bis 24. 2. Korintherbrief, Kapitel 1, beginne mit Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Vers 4. Der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten könnten, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Vers 5. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Vers 6. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Vers 7. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Vers 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Vers 9. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Vers 10. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesfahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Vers 11. Wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unsretwillen. Vers 12. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind, in der Welt, besonders aber bei euch. Vers 13. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet. Vers 14. Wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. Vers 15. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt. Vers 16. Und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen und von euch nach Judäa geleitet zu werden. Vers 17. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, so dass bei mir das Ja, Ja auch Nein, Nein wäre? Vers 18. Doch Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Vers 19. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Vers 21. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat. Vers 22. Er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Vers 23. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Vers 24. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Paulus war ein geistliches Schwergewicht, wenn es um Leiden ging, und er wollte die Korinther nicht schonen, die Ausreden vorbrachten, weil sie die Stimme Gottes in ihrem persönlichen Leben nicht hörten. Sie waren fast Abgefallene, aber sie waren wieder mit Gott verbunden, nachdem Titus ihnen den ersten Brief des Paulus überbracht hatte. Paulus gab den Korinthern Zeugnisse von komplizierten Situationen auf dem schmalen Weg weiter, weil sie sich selbst nicht richtig geprüft hatten. Paulus war gesalbt in erstens Versuchungen und Schwierigkeiten, zweitens lebensbedrohlichen Situationen, drittens seinem persönlichen Leben und seine Finanzen und viertens in seinem Haus und Heim. Bringe keine Ausreden dafür vor, dass du dich von Christus abwendest oder Urlaub im Fleisch machst. Das Fleisch ist ein korruptes Betriebssystem. Im Fleisch zu leben ist wie in einem Gebäude zu wohnen, das auf dem Abriss wartet. Die Verheißungen stehen nur denen zur Verfügung, die in Christus bleiben. Wenn du bei geringerem Druck von der Wahrheit abweichst, wirst du bei höherem Druck auch abfallen. Paulus benutzte keine natürliche Weisheit, um alltägliche Probleme zu lösen. Achte darauf, dass dein persönliches Leben stark mit Zeugnissen göttlicher Weisheit gesalbt ist. Setze natürliche Weisheit und moderne Technologie sparsam ein und zeige anderen in der Gemeinde, dass es einen besseren Weg gibt. In der Message Bible steht in 2. Korinther 13, Vers 5: Prüft euch selbst, um sicher zu gehen, dass ihr im Glauben gefestigt seid. Lasst euch nicht treiben, alles als selbstverständlich hinnehmt. Untersucht euch regelmäßig selbst. Ihr braucht den Beweis aus erster Hand, nicht nur vom Hören sagen, dass Jesus Christus in euch ist. Prüft es. Wenn ihr den Test nicht besteht, tut etwas dagegen. Bequeme Christen müssen sich in Acht nehmen, denn die Versuchung wird mit der Zeit immer größer, wenn du Christus nachfolgst. Du musst nur gehorchen und damit fortfahren. Es ist nie zu spät, an deinem Fundament zu arbeiten, wenn du das in letzter Zeit nicht getan hast. Wer lange Reisen unternimmt, sollte regelmäßig die Verkehrsmittel überprüfen, auf die er sich verlässt, dass sie plötzlich ausfallen können. Geistlich funktioniert alles reibungslos, wenn Christus dein Herr ist. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 10, Verse 1 bis 6. Es steht im 2. Korinther, Kapitel 10, ich lese Vers 1. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend aber mutig gegen euch. Vers 2. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss in der Zuversicht, mit der ich entschlossen gegen etliche aufzutreten gedenke, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Vers 3. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Vers 5. Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Vers 6. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Du kannst deinen Glauben an Gott nicht verlieren, aber du kannst ihn weggeben, indem du deinen Glauben auf etwas anderes setzt, indem du auf Vorstellungen und Begierden des Fleisches hörst. Nimm Gedanken gefangen, die auf dem basieren, was diese Welt zu bieten hat. Paulus bat die Korinther, demütig zu sein und aufzuhören, Entscheidungen mit ihrem Verstand zu treffen. Paulus hat in der Nachfolge Christi auf dem schmalen Weg Waffen erlangt und gelernt, wie man auf Gedanken und Vorstellungen, die Ausreden für das Fleisch vorbringen, antwortet. Er wollte diese Waffen auch bei den Korinthern anwenden. Ein Gedanke, der zum Beispiel sagt, dass du Gott in einer Situation nicht zu fragen brauchst, weil diese zu unbedeutend ist, ist teuflisch. Wer nicht genug Fragen stellt, ist im Glauben nicht gefestigt. Wie willst du ihm vollkommen gehorchen, wenn du immer denkst, wenn du zuhören solltest? Jesus lehrte in Matthäus Kapitel 6, lese die Verse 24 und 25. Dies steht im Matthäusevangelium, Kapitel 6. Ich beginne mit Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Das Wort Mammon bei Strong's ist die Nummer 3126. Sie kommt von einem chaldäischen Ursprung, bedeutet Vertrauen. Das heißt, figurativ Reichtum personifiziert. Mammonas, das heißt Geiz, vergöttlicht, Mammon. Noah Webster definierte das Wort Geiz als übermäßiges Verlangen, Reichtum zu erlangen und zu besitzen. Habgier. Gier oder unersättliches Verlangen nach Gewinn. Geiz übt einen zerstörerischen Einfluss auf die feinsten Zuneigungen und die süßesten Annehmlichkeiten der Menschheit aus. Dein Verstand wurde nicht geschaffen, um über dein eigenes Wohlergehen nachzudenken, mit Gott als deinen Versorger. Du wurdest nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, um ihm allein zu dienen. Du wurdest vom Sklavenmarkt der Sünde und dem Reich des Teufels freigekauft, um Christus nachzufolgen, wenn du wiedergeboren bist. Mammon ist ein chaldäisches Wort und bedeutet Sicherheit, die auf persönlichem Reichtum und irdischem Gewinn basiert. Wir lesen in Jesaja Kapitel 47, lese die Verse 1 bis 5. Dies steht in Jesaja Kapitel 47, beginne mit Vers 1. Steige herab und setze dich in den Staub, o Jungfrau, Tochter Babel. Setze dich auf die Erde, ohne Thron, du Tochter der Chaldäer. Denn man wird dich nicht mehr die Verwöhnte und Verzärtelte nennen. Vers 2. Nimm die Mühle hervor und mahle Mehl. Nimm deinen Schleier ab und hebe die Schleppe auf. Entblöße die Schenkel, wate durch die Flüsse. Vers 3, deine Blöße soll enthüllt und deine Schande gesehen werden. Ich will Rache nehmen und keinen Menschen schonen. Vers 4, unser Erlöser, sein Name ist Herr der Herrscharen, der Heilige Israels. Vers 5, setze dich schweigend hin und geh in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer. Denn man wird dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Babylon ist nicht nur ein altes Land, sondern ein System, in dem man sich selbst bereichert, ohne Gott zu fürchten und seine Berufung für sein Leben anzuerkennen. Das gefällt der Welt. Das Reich Gottes ist seit dem Pfingsttag für diejenigen da, die Christus von ganzem Herzen nachfolgen wollen. Jesus hat bei seinem ersten Erscheinen nicht den Teufel eingesperrt oder das Römische Reich beseitigt und korrupte Autoritäten bestraft. Hätte er das getan, wären möglicherweise Johannes, dem Täufer und Paulus nicht die Köpfe abgeschlagen worden, während sie im Gefängnis saßen. Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, lese die Verse 11 bis 13. Das steht im Römerbrief Kapitel 8, lese Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Vers 12. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Vers 13. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Jeder, der ein wiedergeborenes Kind Gottes ist, muss sich nur zwischen zwei Betriebssystemen entscheiden, dem Fleisch und dem Geist. Sobald du das getan hast, hörst du auf deine körperlichen Bedürfnisse zu hören, die dich vorher durch das Fleisch kontrolliert haben. Paulus schrieb in Kolosser Kapitel 3, lese die Verse 5 bis 10. Dies steht im Kolosserbrief Kapitel 3 und ich lese Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Vers 6. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Vers 7. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Vers 9. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen. Vers 10. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Die Wiedergeburt ist keine Versicherungspolice gegen die Hölle, sondern die Chance deines Lebens, Gott durch den Heiligen Geist wie Christus zu gehorchen. Wenn du vom Geist beherrscht werden willst, dann erlaube deinem körperlichen Glieder nicht, dem Heiligen Geist um deines Fleisches willen zu widerstehen. Dein Lebensstil und dein Verhalten werden sich ändern, wenn Christus das Sagen hat, und stattdessen werden neue Gewohnheiten entstehen. Du musst nie wieder ein totes Werk tun oder vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nehmen. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 15. Ich lese die Verse 45 bis 58. Die steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 45. So steht auch geschrieben: Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Vers 46. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Vers 48. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Vers 52. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Vers 53. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Vers 54. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Vers 55. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Vers 56. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Adam wurde zu einer lebendigen Seele und starb, weil er nie gelernt hat, Gott zu vertrauen und zu gehorchen. Alles, was kein Vertrauen in Gott ist, ist Sünde. Der zweite Adam, Christus, starb, kam aber wieder ins Leben zurück, weil er nie gesündigt hat. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Also musst du nicht sterben, wenn du wiedergeboren bist. Du kannst ein sündloses Leben führen, indem du Gott beständig anerkennst und dem Geist gehorchst. Wenn du einen Fehler machst, bekenne, denn es gibt Vergebung in seinem Namen. Jeder ist dafür verantwortlich, sein eigenes Heil zu erarbeiten. Sei nicht eine lebendige Seele, die auf Wissen basiert, sondern ein belebender Geist wie Christus. Du hast die Möglichkeit, deine Seele in der Nachfolge Christi zu verlieren und nichts zu tun, es sei denn, der Geist regt dich dazu an. Wenn du bis zum Ende deines Lebens oder bis zum Erscheinen Jesu in Christus bleibst, wirst du an der ersten Auferstehung teilhaben. Wir lesen in 1. Mose 3, Verse 1 bis 6. Dies steht in 1. Mose Kapitel 3. Ich lese Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Vers 2. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Vers 3. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Vers 4. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Vers 5. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Eva wurde zuerst durch die Begierde der Augen verführt, gab dem Fleisch nach und beschloss, dass sie es mit der Erkenntnis von Gut und Böse selbst schaffen könnte. Der Teufel half Eva, sich vorzustellen, was sie mit der Erkenntnis von Gut und Böse erreichen könnte. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, gab es für sie keinen Weg zurück, denn das Fleisch ist ein korruptes Betriebssystem. Jetzt, durch Jesus Christus, ist Gott bereit, alle Entscheidungen für dich zu treffen, aus Gnade durch Glauben. Aber du musst Christus durch den Geist nachfolgen und deinem Fleisch widerstehen, das dir sagt, was du tun und lassen sollst. Eva rechnete nicht damit, nach ihrer Sünde aus dem Garten Eden verbannt zu werden. Eva täuschte sich selbst, dass sie Herr über ihr Leben sein und trotzdem im Paradies leben könnte. Täuschst du dich selbst auf dieselbe Weise? Du wirst auch das Leben und den Frieden verlieren, den du jeden Tag auf der Erde genießen kannst, wenn du nur an deine persönlichen Bedürfnisse denkst. Denk an die Ewigkeit und daran, was du verlieren wirst, wenn du tote Werke des Fleisches tust, und tue Buße. Durch Gnade wussten Adam und Eva sofort, dass sie nackt waren, nachdem sie gesündigt hatten. Jesus sagte in Offenbarung 3, Verse 17 bis 19. Dies steht im Buch der Offenbarung, Kapitel 3, ich lese Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt? Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Vers 19. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, So sei nun eifrig und tue Buße. Das Wort eifrig bei Strong's ist die Nummer 2206 und kommt von einem anderen Wort, das bedeutet ein warmes Gefühl für oder gegen etwas haben. Mögen, begierig sein, ernsthaft begehren, begehren haben, vor Neid vergehen, neidisch sein, eifersüchtig sein auf, begeistert sein, eifrig mitwirken. Um Buße zu tun, musst du auch warmherzig oder offen gegenüber den Nachfolgern sein, die Christus gesandt hat, um dir zu helfen. Du musst deine Haltung gegenüber Druck auf dem schmalen Weg ändern. Wenn du das nicht tust, wirst du am Ende wieder zwei Herren dienen. Es gibt keine Gnade für irgendjemanden, der in diesen letzten Tagen tut, was er will und wann er will. Jesus kommt bald wieder, um seine Braut zu holen. Überprüfe jetzt, ob es irgendetwas in deinem Haus gibt, das du gekauft hast, weil du es haben wolltest, oder weil du unter Druck entschieden hast, dass du es brauchst. Du hättest nur den Dingen nachjagen sollen, die er dir geben wollte, sonst bist du erbärmlich, elend, arm, blind und nackt. Jesus sagte in Johannes 10, ich lese die Verse 27 bis 30. Die steht im Johannesevangelium in Kapitel 10, ich lese Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Das Reich Gottes ist jetzt für das Volk Gottes da, das hören, vertrauen und in Sanftmut gehorchen möchte. Eins mit Gott ist eine Mehrheit. Wähle weise, denn durch das Internet ist das Wissen um Gut und Böse noch leichter zugänglich. Der Teufel möchte dich aus der Hand des Vaters reißen, aber kann es nicht allein tun. Der Teufel kommt nicht weiter, ohne dass du etwas für dich selbst begehrst, wie Eva im Garten Eden. Das wirst du nicht tun, wenn du mit dem Vater eins bist, wie Jesus es war. Denn er hat nie seinen eigenen Willen zu Rate gezogen. Um deinen eigenen Willen zu Rate zu ziehen, musst du deinen Verstand gebrauchen. Dein Vater ist jetzt im Himmel und er ist derjenige, der dich jeden Tag versorgen soll. Er tut dies durch das Kommunikationssystem und dadurch, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Wenn jemand anderes für dich sorgt und es nicht von Gott angeordnet ist, wirst du niemals frei sein. Jesus war vor dem Kreuz in seiner Menschlichkeit durch Gehorsam gegenüber dem Geist eins mit dem Vater. Und auch du kannst eins mit dem Vater sein, indem du dem Geist gehorchst. Paulus schrieb in Kolosser 1, Vers 26 bis 29. Dies steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, ich fange mit Vers 26 an. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vers 28. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit und jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Vers 29. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Das Wort Heilige ist bei Strong's die Nummer 40 und kommt von einem anderen Wort, das bedeutet ein schreckliches Ding. Es bedeutet heilig, körperlich rein, moralisch tadellos oder religiös, zeremoniell geweiht, allerheilig, heiliger. Aus Gnade durch Glauben ist Christus lebendig und wirkt in all jenen, die sich nicht dem widersetzen, was er durch den Geist lenkt. Wenn du jetzt ein Leben führst, das vom Geist gelenkt wird, wird dein Leben Gott jetzt und später Ehre bringen. Benutze deine Kommunikation oder sie wird aus Mangel an Gebrauch aufhören zu funktionieren. Wenn du in dieser Welt lebst, aber nicht von dieser Welt bist, dann wird Gott immer mächtig in dir wirken. Ein einfacher Test besteht darin, Gott immer wieder zu fragen, was er von dir möchte. Und wenn er dir sofort antwortet, weißt du, dass dein Glaube in diesem Bereich noch fest ist. Du kannst sogar um eine Erfrischung bitten, wenn du beschäftigt oder unterwegs bist. oder sie aus irgendeinem Grund auf dem schmalen Weg brauchst. Paulus wuchs schnell. Ihm und all jenen, die sich von der Welt unbefleckt hielten, indem sie seinen vollkommenen Willen suchten, wurden Geheimnisse offenbart, die zuvor verborgen waren. Gemeinden, die irdische Weisheit benutzen, obwohl sie unbequeme Lektionen lernen könnten, indem sie ihm von ganzem Herzen vertrauen, sind unwissend. Paulus schrieb in Kolosser 1, ich lese die Verse 23 bis 25. Die steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, ich lese Vers 23. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Vers 25. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Für andere sah Paulus aus wie ein Verworfener auf dem schmalen Weg ohne Hoffnung. Aber er hatte die Hoffnung der Herrlichkeit, die für die Gemeinde heutzutage ein Geheimnis ist. Paulus wurde in kurzer Zeit ein Diener des neuen Bundes, ohne eine Bibelschule besucht zu haben. Er lernte Gott alles zu fragen, was Uhrzeiten betraf, wo er übernachten und was er essen sollte. Gott benutzte die Juden, die versuchten, ihn zu töten oder zu verhaften, um ihn zu schulen. Paulus lebte im Licht und tat nichts für sein eigenes Wohlbefinden. Durch die zusätzliche Gnade als Apostel konnte er andere mit den Lektionen ausstatten, die er auf dem schmalen Weg gelernt hatte. Um ein Pionier zu sein, musste er im Glauben gegründet und gefestigt sein. In komplizierten Situationen wirst du dich von der Hoffnung des Evangeliums entfernen, wenn du nicht im Glauben verwurzelt bist und auf dein Fleisch hörst. Du kannst Gott nur direkt aus Gnade durch Glauben hören, wenn du durch den Geist wiedergeboren bist. Paulus schrieb in Philipper 3, Verse 4 bis 14. Ich lese aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 4. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Vers 5. Beschnitten am achten Tag, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Vers 6. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Vers 9. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Vers 10. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Vers 11. Damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Vers 12. Nicht, dass ich schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Vers 14. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das Wort ergreifen ist bei Strong's die Nummer 2638 und kommt von einem anderen Wort, das bedeutet eifrig an sich nehmen, das heißt erfassen, besitzen, wörtlich oder im übertragenen Sinne, ergreifen, erreichen, vorfinden, begreifen, finden, erhalten, wahrnehmen oder übernehmen. Niemand wird für gerecht erklärt, weil er das Gesetz oder einen Teil davon hält. Bewahre deine Gerechtigkeit, indem du dem Heiligen Geist mit dem Glauben eines kleinen Kindes gehorchst, wenn der Druck zunimmt. Diejenigen, die geistlich vorankommen, erleben die Gemeinschaft seiner Leiden auf dem schmalen Weg. Sie vergessen schnell die Dinge, die sie in dieser Welt um der Nachfolge Christi willen verloren haben. Entfernte Erinnerungen verblassen bei denen, die Christus gewinnen. Sie bedauern nichts und können sich über den Preis freuen, den sie im Vergleich zu anderen bezahlt haben. Ohne etwas Zeitliches um der Nachfolge Christi willen zu verlieren, ist man kein Christ. Paulus war wie ein Athlet auf dem schmalen Weg geworden. Er musste seine Ernährung umstellen und nicht auf die Klagen seines Körpers hören, um den Preis zu gewinnen. Paulus wurde auf dem Weg nach Damaskus von Christus ergriffen, als er als Pharisäer die Gemeinde verfolgte und erhielt durch seine eigene Umkehr von toten religiösen Werken einen neuen Auftrag, der Leiden und Ausdauer um der Gerechtigkeit willen beinhaltete. Johannes schrieb in 1. Johannes Kapitel 5, lese die Verse 2 bis 4. Die steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, ich lese Vers 2. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das Wort schwer in Strong's ist die Nummer 926. Kommt von einem anderen Wort, das bedeutet gewichtig, das heißt bildlich, beschwerlich, gewichtig, folgenschwer, schwer und gewichtiger. Wir befinden uns nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade, um den Heiligen Geist als Leib Christi auf Erden zu gehorchen. Es gibt keine großen 10 Gebote, die du befolgen musst. Unter dem neuen Bund sind es nur kleine Gebote, die Jesus dir gibt. Sei bereit, sie dein ganzes Leben lang zu halten, wenn er es dir sagt. Du solltest Gott zum Beispiel fragen, wann du jeden Morgen aufstehen und jeden Abend zu Bett gehen sollst. Jedes Gebot, Jesus zu halten, ist einfach, wenn du anfängst, Christus nachzufolgen. Der Preis zu gehorchen steigt, wenn der Druck zunimmt. Unter zunehmenden Schwierigkeiten hast du keine Befugnis, seine Gebote zu ändern, die Bedingungen zu ändern und Ausreden vorzubringen. Paulus schrieb in Galater Kapitel 3, ich lese die Verse 1 bis 4. Ich lese Vers 1 aus Galater Kapitel 3. O ihr unverstehenden Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Vers 2. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Vers 3. Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Vers 4. So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Das Wort unverständig bei Strong's ist die Nummer 453 und kommt von ein paar anderen Wörtern, die bedeuten unintelligent, implizit sinnlich, nah, närrisch oder unklug. Euer Fleisch wird in der Nachfolge Christi beschnitten werden, als braucht ihr keine Beschneidung. Die Galater waren müde geworden, das zu tun, was der Heilige Geist ihnen in einer komplizierten Situation auftrug, weil sie nicht an ihrem Fundament arbeiteten. Sie mochte es nicht, ständig wie ein Verbrecher behandelt zu werden. Paulus nannte die Galater unverständig oder verhext, weil sie, als sie anfingen, der Wahrheit zu gehorchen, seine Gnade erfuhren. Jetzt schlossen sie Freundschaft mit den Juden wie Judas Iskariot. Paulus schrieb in Kolosser Kapitel 2, ich lese Verse 12 bis 19. Die stehen im Kolosserbrief, Kapitel 2, ich beginne mit Vers 12. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot waren in Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ins Kreuz heftete. Vers 15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Vers 16. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Vers 17. Die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Vers 18. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Vers 19. Und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Ihr solltet den Duft Christi haben, der aus der Gemeinschaft mit seinen Leiden kommt, wenn ihr auf dem schmalen Weg wie ein Athlet lebt. Diejenigen, die Christus nicht nachfolgen wollen, werden dich meiden. Diejenigen, die Christus lieben, werden dich lieben. Paulus erlebte das Wirken Gottes, der ihm täglich durch den Geist Antworten gab, weil er Teil des Leibes war. Jesus ist das Haupt des Leibes. Jeder Teil eines Körpers, der keine Signale vom Gehirn erhält, wird sterben. Genauso kannst du nicht behaupten, dass du lebendig und gleichzeitig Teil des Leibes Christi bist, wenn du deinen Verstand gebrauchst, um Entscheidungen zu treffen. Fleischliche Christen werden es nicht zu schätzen wissen, dass du Gott alles fragst, was du kannst, und tust, was er sagt. Paulus war lebendig, nicht wie jemand, der in einem Krankenhausbett liegt, kaum noch am Leben ist und eine Wunderheilung sucht. Diejenigen, die heute nach Befreiungsdiensten suchen, deren Durchbruch versprechen, sind von Christus abgeschnitten, kindisch und müssen Buße tun. Paulus war siegreich, indem er sich entschied, nichts zu tun, um sich selbst zu helfen, als er wie ein Verbrecher behandelt wurde, wo er die Lehren Christi befolgte. Wir lesen in Matthäus 18, ich lese die Verse 1 bis 9. Das steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, und ich beginne mit Vers 1. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Vers 2. Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte. Vers 3. Und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Vers 5. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Vers 6. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinem Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Vers 7. Wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jene Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Vers 8. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Vers 9. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Die Wiedergeburt reicht nicht aus, um ins Himmelreich zu kommen. Das Christentum ist nicht einfach eine weitere Religion, sondern eine Beziehung zu Gott. In dieser Lehre Jesu gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wie ein kleines Kind zu werden. Die zweite Möglichkeit ist die Hölle und das ewige Feuer, wenn du dich von irgendetwas davon abhalten lässt, wie ein kleines Kind zu werden. Die Zeit läuft ab für diejenigen, die zu stolz sind, den Glauben eines kleinen Kindes zu haben. Diese Welt vergeht und das einzige Reich, das bleiben wird, ist das Himmelreich. Um dort zu leben und zu wirken, musst du wie ein kleines Kind werden und eine Beziehung zu deinem Vater aufbauen. Du kannst jetzt mit Gott durch den Geist anfangen. Du musst das Betriebssystem ändern. Nicht nur ein Gebet sprechen und so weiterleben, wie du warst, bevor du das Evangelium gehört hast. Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 10, Verse 12 und 13. Die steht im 1. Korintherbrief Kapitel 10, Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Die Korinther waren ganz zufrieden damit, in einer komfortablen Umgebung nach Dienst und Segen zu suchen. Sie hatten sogar eine Art Befreiungsdienst für diejenigen, die immer noch zwei Herren dienten. Das mag für jeden anderen heute wie ein starker Dienst mit vielen Mitgliedern ausgesehen haben. Aber Paulus war nicht beeindruckt. Du brauchst Prüfungen und Schwierigkeiten, sonst wird dein Glaube nicht geprüft. Gott wird ein gewisses Maß an Druck zulassen, um ein schwaches oder verdorbenes Fundament, das du gebaut hast, zu entlarven. Aber er wird dir nicht zulassen, dass du über deine Fähigkeit zu gehorchen hinaus versucht wirst. Stolz, der sagt, dass man Gott nicht wegen der kleinen Dinge fragen muss, wird dazu führen, dass du Gottes Lösung verpasst. Die Gnade geht weiter, wenn du Gott bittest. Diejenigen, die demütig sind, fragen Gott immer und tun, was er sagt. Paulus schrieb weiter in 1. Korinther Kapitel 10. Ich lese die Verse 14 bis 24. Ich lese aus 1. Korinther Kapitel 10, Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Vers 15. Ich rede ja mit Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist denn nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Vers 17. Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Vers 18. Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Vers 19. Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Vers 20. Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern, nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Vers 21. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Vers 22. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Vers 23. Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Vers 24. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen. Der Teufel ist jetzt an der Leine, sodass du aus deinen Fehlern lernen kannst. Aber das Lernen durch Versuch und Irrtum kann Zeit brauchen. Wenn du Christus nachfolgst und die Herrschaft übernimmst, dann nur, weil du etwas um deines Fleisches willen haben möchtest. Ein Götz ist alles, was du mehr verehrst als Gott und sein recht geteiltes Wort der Wahrheit für dein Leben. Gott wird einen Ausweg schaffen, damit du keinen Götzen dienen musst. Halte in komplizierten Situationen deine Kommunikation aufrecht, indem du nach Gerechtigkeit strebst, und du wirst den Ausweg hören, den er bereitstellt. Wenn du Entscheidungen mit deinem Verstand triffst, bist du stolz und steuerst auf einen Fall zu. Götzen sind die Dinge, die dir wichtiger wurden als deine Beziehung zu Gott. Wenn du täglich dein Kreuz auf dich nimmst und dich selbst verleugnest, wirst du die Götzen entlarven, die du um deines Fleisches willen geschaffen hast. Nimm den Kelch Christi, nicht den Kelch des Teufels. Der Kelch Christi wird einige Leiden mit sich bringen. Diejenigen, die den Kelch Christi annehmen, suchen nicht nach ihrem eigenen Willen oder nach seinem zulässigen Willen in komplizierten Situationen. Es gibt keine Ausreden für Ungehorsam gegenüber Gott, aber es gibt Gründe. Die Gründe, warum man ungehorsam ist, können erkannt und durch Umkehr beseitigt werden. Wenn der Druck nachlässt, solltest du diese Zeit weise nutzen. Du brauchst eine gute Zeit mit Gott, um tief umzukehren und Überführung zu verarbeiten. Alle Götzen befinden sich in Bereichen deines persönlichen Lebens, in denen du glaubst, dass Gott untreu ist. Du musst also auf die Überführung und Korrektur reagieren und tief umkehren, um frei zu werden. Wir lesen in Johannes 6, Verse 4 bis 6. Dies steht im Johannesevangelium, Kapitel 6, ich lese Vers 4. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Vers 5. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Vers 6. Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Die Worte auf die Probe stellen, Johannes 6, Vers 6, ist dasselbe Wort für prüfen, das Paulus verwendet. Das gleiche Wort wird in der King James Bibel mit versuchen oder versucht übersetzt. Prüfen bedeutet Druck auszuüben. Der Kelch Christi ist Druck. Der schmale Weg ist ein Leben unter Druck. Jesus setzte Philippus unter Druck. Wer reif ist, mag Druck, denn er beweist, ob man im Geist ist oder nicht. Jakobus schrieb in Jakobus 1, ich lese die Verse 12 bis 19. Die stehen im Jakobusbrief, Kapitel 1, ich lese Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Vers 14. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Vers 16. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 3, geistliche Reife, schreibt Joseph Hitchcock in Kapitel 13. Während dein Fundament sich vertieft, auf den Seiten 140 bis 141. Druck ist gut für dich. Vielleicht bist du versucht, die Herrschaft zu übernehmen, um aus einer schwierigen Situation den Druck herauszunehmen. Wenn du allerdings entschlossen bist, auf dem zu stehen, was Gott sagt, wird seine Gnade dir die Stärke geben, die du brauchst. Das geistliche Fundament jedes Gläubigen kann einer gewissen Belastung standhalten. Wenn du mit einer Belastung von 1000 Einheiten umgehen kannst, wird er diese Belastung nicht auf 1500 Einheiten erhöhen. Wenn du stur bist und darauf bestehst, mehr aushalten zu können, als er von dir verlangt, lässt er vielleicht als Teil deines Trainings zu, dass du versagst. Du wirst ein Leck bekommen, aber er wird dir zeigen, wie und warum du undicht geworden bist. Da du aus dieser Situation lernst, wird er danach eine weitere Tür zu einer Situation mit der gleichen Belastung öffnen. Weil du bereits gestärkt und trainiert bist, wirst du damit umgehen können. Du kannst der Belastung standhalten und dabei zufrieden sein, wenn du Gott vertraust. Er wird nicht zulassen, dass du über das hinaus versucht wirst, was du ertragen kannst. Stattdessen wird er einen Ausweg schaffen. Der Druck muss zunehmen, wenn du die Krone des Lebens haben möchtest. Wenn du auf Gott hörst, wirst du den Schlingen des Bösen entkommen, Versuchungen überwinden und in komplizierten Situationen die Frucht des Geistes hervorbringen. Wenn du auf deinen Verstand hörst, wirst du frustriert sein, ins Fleisch kommen und zornig werden. Du hast alle Mittel, um Gott zu hören und zu gehorchen. Das Reich Gottes ist durch den Geist hier und all deine Hilfe kommt durch das Kommunikationssystem. Du wirst von der Gnade abfallen, wenn du denkst, dass du seine Stimme nicht ständig hören musst. Gott hat den Teufel nicht beseitigt. Wenn du also aufhörst, auf Gott zu hören, wirst du einem Weg folgen, der richtig erscheint. Wir lesen im Lukas-Evangelium Kapitel 10 in den Versen 25 und 26. Die steht im Lukas-Evangelium Kapitel 10, Vers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Vers 26. Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Christus wurde von den Juden unter Druck gesetzt, etwas aus seinen Schlussfolgerungen herauszutun und mit dem Wissen des Gesetzes zu reagieren. Sie wollten Jesus wütend machen, damit er etwas sagen würde, das nicht der Wahrheit entsprach. Aber das tat er nicht. Salomo schrieb in Sprüche 3, ich lese die Verse 1 bis 6. Sprüche 3, Verse 1 bis 6. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Vers 2. Denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Vers 3. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Vers 4. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. In dem englischen Buch Meine Freunde gehorchen meiner Stimme schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 6 über Früchte des Gehorsams auf den Seiten 35 bis 36. Das Wort Gottes sagt euch, dass ihr euch selbst prüfen sollt, um zu sehen, ob ihr im Glauben seid. 2. Korinther 13, Vers 5. Paulus nahm dies ernst. Er prüfte sich selbst, um sicherzustellen, dass er im Glauben blieb, in Demut wandelte und Gott vertraute. Satan hat die meisten Christen und Dienste vom Willen Gottes weggeführt. Das liegt im Wesentlichen daran, dass sie Motive des Stolzes, der Selbstsucht und des Ehrgeizes haben. Die Zeit ist kurz, um diese Menschen zu warnen, damit sie ihr Handel in Ordnung bringen. Es ist noch Zeit, Buße zu tun. Es gibt noch Zeit, in der Gott nicht vernichten wird. Er wird sich noch an seinen Bund erinnern, wenn wir Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele suchen. Aber wir müssen mit ganzem Herzen und ganzer Seele Buße tun. Ich habe diese Botschaft mit vielen, vielen Menschen geteilt, die wussten, dass es die Wahrheit ist. Sie wurden überführt und versuchten, darin zu wandeln. Es war, als wollten sie sich absichern. Sie schienen zu sagen, ich werde es ein wenig von der Kanzel aus predigen. Ich werde mich nicht gegen diese Lehre stellen. Ich werde anerkennen, dass diese Botschaft richtig ist. Doch ich sehe, dass sie nicht danach handeln. Sie folgen nicht mit ganzem Herzen und ganzer Seele nach. Denn wenn sie es tun, wird es sie das Reich kosten, das sie aufgebaut haben. Wenn sie anfangen, Gott zu suchen, wird er dieses falsche Reich nicht weiter versorgen. Es wird zusammenfallen und sie sind nicht bereit, es fallen zu lassen. Ihr Stolz will es immer wieder stützen. So müssen sie sich notgedrungen von Gott abwenden und zu ihrem eigenen Denken und Verstehen zurückkehren und ihre eigenen Methoden anwenden, um es am Laufen zu halten. Sie versuchen es zu rechtfertigen, indem sie sagen, dass sie ein großartiges Werk am Laufen haben, aber das beeindruckt Gott nicht. Gott ist nicht an unseren Opfern interessiert. Gott ist nur an unserem Gehorsam interessiert. Es ist besser zu gehorchen, als zu opfern. Anstatt uns selbst zu sterben und unser Fleisch, unser logisches Denken und unser Verstehen zu töten, denken wir, es wäre besser, Gott ein schönes Heiligtum zu bauen. Wir bauen ihm ein großes Gebäude und sagen, ich muss meine Geschäfte nicht in Ordnung bringen. Ich muss Geld verdienen. Ich gebe einfach 20% und wir können eine große Gemeinde bauen. Ich kaufe die Orgel und Gott wird mit meinem Opfer zufrieden sein. Gott möchte lieber, dass du auf eine Blechbüchse schlägst, als dass du in deinen Geschäften unehrlich bist. Wir haben hier ein bisschen und dort ein bisschen Kompromisse gemacht, bis es die ganze Gemeinde verseucht hat. Jetzt ist es zu einer Lebensweise geworden, aus der es keinen drinnen mehr gibt, es sei denn, das ganze Ding fällt zusammen und Gott baut es auf seine Weise wieder auf. Ich habe euch im Voraus gewarnt, dass viele Dinge fallen werden. Einige von euch haben keine Vorstellung davon, was einige dieser Dinge sein werden. Die Stunde wird kommen, in der viele Dienste und Organisationen fallen werden und ihr werdet denken, dass es der Teufel ist. Aber es wird nicht der Teufel sein, sondern Gott. Einige von euch können sich das nicht einmal vorstellen. Gott wird einige Dinge zum Einsturz bringen. Wenn er das tut, wird er sein Volk herausholen. Er wird mit ihnen so verfahren, wie er es mit Sodom und Gomorra getan hat. Er wird die Engel zur rechten Zeit schicken, um sie zu warnen. Das Gericht kommt. Gott wird den falschen Gemeinden und Diensten den Leuchter wegnehmen. Wenn er das tut, werden sie fallen. Diese Botschaft soll dir helfen, Gott zu gehorchen. Es gibt einige Dinge, die Gott gesprochen hat, die sehr ernst sind. Es ist Teil meiner Motivation, dies so ernst zu nehmen, wie Gott es sieht. Es ist nicht an der Zeit, Spielchen zu spielen. Ich habe jahrelang gesehen, wie Menschen damit Spielchen gespielt haben. Ich wollte sie dazu bringen, eine Entscheidung zu treffen, Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele zu dienen. Aber sie haben immer noch Spielchen damit gespielt. Es ist keine Zeit mehr für Spielchen. Ihr müsst euch heute entscheiden, wem ihr dienen wollt. Was du aus Gnade weißt, muss von deinem Kopf in dein Herz gehen. Du musst die geistliche Medizin, Prüfungen und Schwierigkeiten annehmen, um dein Vertrauen in Gott zu vertiefen und dich nicht mehr auf dein eigenes Verständnis zu verlassen. Es ist schwer, ein Kind dazu zu bringen, das zu essen und zu schlucken, was eigentlich gut für es ist. Um die Wahrheit, die du kennst, von deinem Kopf in dein Herz zu bringen, musst du die Überführung schlucken und die Lügen verwerfen, die du geglaubt hast, als du einem Weg gefolgt bist, der dir richtig erscheint. Salomo schrieb in Sprüche 14, Verse 12 bis 15. Dies steht in Sprüche Kapitel 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Vers 13. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden, und die Freude endet in Traurigkeit. Vers 14. Wer ein abtrünniges Herz hat, bekommt genug von seinen eigenen Wegen und ebenso ein guter Mensch von dem, was in ihm ist. Vers 15. Der Unverständige glaubt jedem Wort, aber der Kluge gibt auf seine Schritte Acht. Wenn die Wahrheit in dein Herz eindringt, wirst du zu einem Täter des Wortes. Diejenigen, die nicht gehorchen, hören weiter auf ihr Fleisch. Manche lassen die Lügen, die sie um ihres Fleisches willen glauben wollen, nie los, bis sie die Konsequenzen ernten. Oder ihr Glaube beginnt erst in den letzten Jahren ihres Lebens zu wirken, wenn sie sich prüfen und demütigen. Manche brauchen einen Zerbruch ihres Lebens, um zu sehen, was falsch ist. Jeder fehlgeleitete Glaube kehrt zu dir zurück, wenn du von den Lügen umkehrst, damit du der Wahrheit glauben kannst, die du durch die Überführung erhalten hast. Du ersparst dir jahrelangen Herzschmerz, wenn du jetzt die Frucht in deinem persönlichen Leben prüfst. Die Wahrheit in deinem Herzen über Gott muss auf dem schmalen Weg aufrechterhalten werden, wenn der Druck zunimmt. Paulus schrieb in 2. Korinther Kapitel 7, ich lese die Verse 1 bis 13. Die steht im 2. Korinther, Kapitel 7, und ich beginne mit Vers 1. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Vers 2. Gebt uns Raum in eurem Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Vers 3. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, so dass wir mit euch sterben und mit euch leben. Vers 4. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt, ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Vers 5. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Vers 6. Aber Gott, der die Geringe tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Vers 7. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte. Als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht. Wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Vers 9. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurde, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, so dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Vers 10. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Vers 11. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid? Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Vers 12. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde vor dem Angesicht Gottes. Vers 13. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Die Korinther prüften sich nicht selbst und taten erst Buße, nachdem sie den ersten Brief des Paulus gelesen und gehört hatten. Das führte zu einer tiefen, gottgewirkten Betrübnis. Paulus schrieb nicht so, wie er es tat, um irgendeine Verdammnis hervorzurufen. Er war bereit, für sie zu sterben und mit ihnen zu leben. Paulus war getröstet durch die Tatsache, dass sie sich Zeit nahmen, um auf die Korrektur, die sie durch seinen ersten Brief erhielten, zu reagieren und tiefe Buße zu tun. Paulus wollte nur, dass sie aufwachen und sich persönlich prüfen, nicht im Sinne des Dienstes. Der Living Bible steht in 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft euch selbst. Seid ihr wirklich Christen? Besteht ihr den Test? Spürt ihr die Gegenwart und Kraft Christi immer mehr in euch? Oder gebt ihr nur vor, Christ zu sein, obwohl ihr es in Wirklichkeit gar nicht seid? Du kannst wiedergeboren und trotzdem kein Christ sein. Ein Christ ist jemand, der Christus ähnlich ist, der Christus selbst hört und ihm in jedem Lebensbereich beständig gehorcht und sich vom Geist leiten lässt. Sie kennen Christus, haben die Früchte Christi und folgen Christus nach. Paulus wollte, dass die Korinther prüfen, ob Christus tatsächlich lebendig war und in ihnen wirkte. Sie waren geistlich noch Kinder, lange nachdem sie wiedergeboren worden waren. Sie urteilten sogar über Paulus. Wenn du dich nicht vorwärts bewegst, geleitet vom Geist, wirst du rückwärts gehen und am Ende mit einer Form von Religion, die immer noch tote Werke tut, schlechter dastehen. Petrus schrieb in 2. Petrus 2, ich lese die Verse 9 bis 22. Dies steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 2. Ich beginne mit Vers 9. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Vers 10. Das gilt besonders für die, welche in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrschergewalt verachten. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Vers 11. Wo doch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Vers 12. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur zum Fangen und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht verstehen, und werden in ihrer Verdorbenheit völlig zugrunde gerichtet werden. Vers 13. indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Sie halten die Schwelgerei bei Tage für ihr Vergnügen. Als Schmutz und Schandflecken tun sie groß mit ihren Betrügereien, wenn sie mit euch zusammen schmausen. Vers 14. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch. Sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Vers 15. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Vers 16. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Vers 17. Diese Leute sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Sturmwind getrieben, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbehalten in Ewigkeit. Vers 18. Denn mit hochfahrenden leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lüste diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren von denen, die in die Irre gehen. Vers 19. Dabei verheißen sie in Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Vers 20. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Vers 21. Denn es wäre besser für sie, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Vers 22. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Du hast vielleicht das Gefühl, dass du auf einer Konferenz vorankommst, wenn du denen zuhörst, die dir Freiheit versprechen. Aber diejenigen, die sich von ihren Emotionen und Gefühlen leiten und kontrollieren lassen, sind auch verdorben. Jeder, der dir sagt, dass Gott dir ein Gehirn gegeben hat und von dir erwartet, dass du es gebrauchst, ist verdorben. Gott ist in der Lage, jeden zu befreien, der gottesfürchtig ist und auf dem schmalen Weg nach Gerechtigkeit strebt. Paulus schrieb in 2. Korinther 13, Vers 6 bis 9. Ich lese aus 2. Korinther, Kapitel 13 und beginne mit Vers 6. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Vers 7. Ich bete aber zu Gott, dass ihr nichts Böses tut, nicht damit wir bewährt erscheinen, sondern damit ihr das Gute tut, wir aber wie Unbewährte seien. Vers 8. Denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Vers 9. Wir freuen uns nämlich, wenn wir schwach sind, ihr aber stark seid. Das aber wünschen wir auch, euer Zurechtkommen. Das Wort unecht ist bei Strongs die Nummer 96, kommt von ein paar anderen Wörtern und bedeutet nicht anerkannt, das heißt verworfen und damit wertlos, wörtlich oder moralisch, verstoßen, verworfen oder verwerflich. Paulus forderte die Korinther auf, die Frucht in ihrem persönlichen Leben zu prüfen, da er in seinen Briefen eine so schwere Korrektur anbringen musste, nachdem sich offene Sünde in der Gemeinde zeigte. Wenn schlechte Frucht auftritt, muss jeder Buße tun. Denn das bedeutet, dass es in der Gemeinde keine geistliche Schwerkraft gibt durch Leiter, die Gott über alles fragen und dass die Standards überall ins Schlittern kommen. In jeder Gemeinde sollte es ein geistliches Schwergewicht geben, das die Kühnheit hat zu sagen, habt ihr den Herrn gefragt? Da Paulus vom Geist geleitet wurde, erfuhr er Gottes Zustimmung, indem er das Wort der Wahrheit unter herausfordernden Umständen anwandte. Die Lektionen, die er lernte, gab er in andere Gemeinden weiter und schloss nicht die Weisheit der Welt ein, aber die Korinther waren immer noch unwissend. Jesus sagte in Offenbarung Kapitel 3, ich lese die Verse 20 und 21. Dies steht in Offenbarung Kapitel 3, ich lese Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Niemand sollte Gott für dich hören. Wenn du nicht von toten Werken umgekehrt bist, wirst du versucht sein, noch mehr tote Werke zu tun, um die Tatsache zu kompensieren, dass du Gottes Versorgung nicht bekommst. Du hast die Freiheit, zwischen zwei Naturen zu wählen. Und das ist alles. Das Christentum ist nicht einfach eine weitere Religion, sondern eine Beziehung zu einem lebendigen Gott, in dem du dem Geist beständig gehorchst. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen und dich auf den schmalen Pfad begeben willst, täglich auf den Geist zählen, das volle Heil und die Freiheit durch regelmäßige Umkehr erleben willst, dann kann ich dir das Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Grundlagen für geistliches Wachstum von Joseph Hedgecock empfehlen. Wenn du geistlich aufwachsen willst, nicht irdisch gesinnt sein und zur Reife kommen willst, dann kann ich dir das Buch empfehlen Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistlich aufwachsen von Joseph Hedgecock. Akzeptiere keine gefälschte Version des Christentums, die auf religiösen, toten Werken basiert, bei denen du dich nicht täglich selbst verleugnen und dein Kreuz auf dich nehmen musst. Du musst sicherstellen, dass du auf den schmalen Weg kommst. Die breite Straße, die ins Verderben führt, sieht gut aus. Sie ist mit »Hier geht's zum Himmel« ausgeschildert und viele wohlmeinende, gute Menschen, die die Gemeinde besuchen, befinden sich auf der breiten Straße. Wenn du weißt, dass du der Wahrheit widerstanden hast, und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Ausgabe von Joseph Hedgecock empfehlen. Heute habe ich eine Botschaft darüber geteilt, dich selbst zu prüfen, dir die Frucht in deinem Leben anzuschauen. Wenn du jetzt durch schwierige Situationen gehst und der Druck zunimmt, bist du wahrhaftig gesegnet. Du wurdest auserwählt. Du bist jemand, der besonders ist aus Gottes Sicht. Und die Dinge, die in deinem Leben geschehen, ja, die passieren, weil du zurückliegst. Aber genau jetzt erhöht Gott seine Gnade enorm in diesen letzten Tagen. Und du solltest begeistert über die Möglichkeit sein, von all diesen Dingen Buße zu tun, die er jetzt in deinem Leben offenbart. Ich möchte mit dir beten. Ich weiß, du bist besonders. Alles, was du zu tun hast, ist ehrlich zu sein und anfangen, dich in diesen Bereichen zu prüfen, in denen du immer wieder versagst, und wirklich zuzugeben, dass du zwei Herren dienst und dich entscheidest, einem zu dienen. Lass mich mit dir beten. Vater im Himmel, dein Volk da draußen, und du hast ihm eine hohe Berufung gegeben. Eine hohe Berufung, Teil deines Königreichs, deines heiligen Königreichs zu sein. Und du weitest diese Gnade aus, sodass sie erkennen, wie man in diesen letzten Tagen leben soll. Und Vater, selbst die Dinge, die dazu führen, dass sie straucheln, Vater, lehre sie, wenn sie sich an deine Stimme hängen, deine Stimme in schwierigen Situationen hören, dann wirst du einen Weg für sie bereitstellen. Dies bete ich in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja. Eine Zusammenfassung der Bibelstellen, die der heutigen Botschaft verwendet werden, findest du unter dem Video, entweder in schriftlicher Form oder über einen Link zu einer Website. Unsere Kontaktdaten folgen am Ende dieser Botschaft. Gott segne dich und danke fürs Zuhören.